Ich muss nämlich beichten, ich bin mega die Dracula-Virgin.
Ah, okay, interessant.
So, für mich war das nie relevant in meinem Leben. Mich hat das nie interessiert.
What?
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Okay, hallo Fabienne.
Hi Martina.
Hallo Menschen an den Endgeräten. Wir sind's wieder. Und wir, heute, hey, eigentlich, naja, Halloween ist ein paar Tage schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, es passt eigentlich gut zu der Jahreszeit.
Ja, aber trotzdem, ja,
findest,
passt
es
trotzdem.
Noch? Okay.
Ja, es gilt.
Wir sprechen nämlich heute über den Roman Die nicht sterben von Dana Grigorja, der 2021, also dieses Jahr, bei Penguin erschienen ist. Genau, und vielleicht vorweg, wir haben gerade schon gesagt, wir müssen leider spoilern. Also falls ihr nicht gespoilert werden wollt, jetzt Stopp drücken oder so. Ja, ich sag was zur Autorin und dann zum Roman und dann geht's auch schon los, oder?
Ja, so machen wir das.
So machen wir das immer. Also Dana Grigorja wurde 1979 in Bukarest geboren, in Rumänien, und hat auch dort Germanistik und Niederlandistik studiert, und zwar in Bukarest. Später dann noch ein Regiestudium angehängt und ein in Brüssel und ein Journalismusstudium in Österreich, in Krems. Oder heißt es Krems? Ich weiß es immer nicht.
Krems, Krems.
Oder? Krems.
In Krems. So wie Krähen.
Ja, so wie Krähen, genau. Das ist, ja. Man weiß
nee,
nicht.
Nee, aber man sagt Krems.
Man weiß es nicht. Na gut. Und sie war dann auch als Journalistin tätig, unter anderem bei der Deutschen Welle und bei Arte. Und dann später als Dozentin in Zürich. Und dort lebt sie auch heute noch mit ihrer Familie. Genau. Und sie schreibt seit 2003 ausschließlich auf Deutsch, vorher auch auf Rumänisch, und hat dann ihren ersten Roman namens oder mit dem Titel Barbarada 2011 veröffentlicht, der schon super gut ankam. Also da wurden so Sachen gesagt wie so quasi Literatur mit großem L, überwältigende, bildhafte Sprache etc. Also kam direkt von Anfang an gut an. Hat auch die Schweizer Literaturperle gewonnen.
Die Schweizer Literaturperle? Was ist denn das für ein herrlicher Preis?
Perle.
Oh.
Und sie hat dann auch beim Bachmann-Wettbewerb teilgenommen 2015, wo sie auch ganz hoch gehandelt wurde als für die, also als Gewinnerin im Vorhinein, und hat dann aber den Dreisat-Preis gewonnen und nicht den Bachmann-Preis. Der zweite Roman folgte dann auch in dem Jahr, also 2015, mit dem Titel Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, was ein Bukarest-Roman ist, also über das Leben dort, der ziemlich cool klingt, ehrlich gesagt, also hat mich interessiert. Und auch da wurde wieder so ihre Erzählkunst und vor allem die schöne Sprache gelobt, was ja eigentlich cool ist, wenn jemand nicht auf seiner Muttersprache schreibt, dass es dann nicht nur so ist, quasi es fällt nicht auf oder so, oder halt, weißt du, hat so gepasst.
Sehr gutes Deutsch.
Ja, genau, sondern es ist extra, also das dann extra geil zu machen, ist schon cool. Dann kam noch eine Novelle und danach eben jetzt 2021 der dritte Roman, Die nicht sterben, der auch ganz gut so angekommen ist, abgesahnt hat. Platz 4 der SWR-Bestenliste, Longlist des Deutschen Buchpreises. Und ja, auch in den Rezensionen eigentlich ganz gut ankam. Ich fand ganz interessant, dass ja wieder sozusagen eingeordnet wurde von den Rezensionen als also als Gattung. Weil einmal eine Rezension hat irgendwie gesagt, das ist eine neue, ganz neue Gattung, die der Roman entwirft. Und zwar der politische Schauerroman. Doch, welcher Schauerroman ist nicht politisch? Nee. Dann Ulrich Rüdenauer hat im SWR 2 gesagt, das ist eine kunstvolle Dracula-Geschichte, ein Künstlerinnenroman, eine Farce. Und das alles erzählt mit großer Sprachkraft. Und im WDR stand sinnliche Mischung aus Fantasy, Gesellschaftsanalyse, Splatter-Movie, Drehbuch, Legenden und philosophischen Betrachtungen. Ein wundervoller Schauerroman. Also das finde ich ganz interessant, dass so das Bedürfnis irgendwie zu sagen, was wir denn jetzt hier vor uns haben. Aber ich denke, darüber werden wir demnächst sprechen.
Stay tuned!
Genau, jetzt kurz, falls du nichts mehr einzufügen hast, zur Handlung. Also wir haben eine Ich-Erzählerin, eine junge Malerin, die aus Rumänien stammt und aber dann in Paris schon einige Zeit quasi gelebt hat, als die Gegenwart des Romans einsetzt. Also es wird nicht linear erzählt, sage ich vielleicht schon mal vorweg. Und deswegen, also dafür entschuldigt sich ja auch der Roman die ganze Zeit, schon am Anfang. Ja. Die Ich-Erzählerin entschuldigt sich zugewandt zu den LeserInnen, so quasi, sorry, dass ich jetzt das und jetzt muss ich das erzählen. Also es wird schon so eine explizite Ansprache, und dadurch verweben sich Erinnerungen und auch so geschichtliche Schilderungen, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ist diese junge Frau zu Besuch auf dem Landsitz ihrer Tante Margot oder Margot oder auch manchmal Mamago genannt oder Mamagot in der Walachei, also in ein Dorf in Rumänien am Fuße der Karpaten. Auch südlich von Transsilvanien wird das beschrieben und damit wissen wir schon, es wird...
Was es geschlagen hat. Es wird
gruselig, ja. Transsilvanien. Und das war so, dass dieser Landsitz, ja dieser Tante gehört, zwischendurch von den Kommunisten enteignet wurde und jetzt quasi wieder zurück in den Besitz der Familie ist. Und sie sind da eben schon jeden Sommer zusammen hingefahren und so jetzt auch wieder im aktuellen Sommer 2004, was das zeitliche Setting des Romans ist. Ich finde, dann plätschert es so ein bisschen dahin, dass einfach so erzählt wird, wie dieses Dorf ist, wer da alles sich so zusammenfindet, wie die Familie da so ein bisschen ihre Ferien verbringt. Und dann eines Tages ist es aber so, dass bei einer Beerdigung eine Leiche gefunden wird in der Familiengruft dieser Familie, also in der Familiengruft von Tante Margot. Und zwar ist das eine gepfählte Leiche. Und da kommt dann auch raus, dass das ein Dorfbewohner, ein zwischenzeitlich ausgewanderter Dorfbewohner ist, namens Trajan. So. Und dann, was eigentlich viel wichtiger ist als diese Leiche, kommt irgendwie raus, dass es sich hier bei der Gruft wohl um das Grab des Fürsten Vlad des Dritten, aka der Pfähler, a.k.a. the artist formerly known as Dracula ist, genau. So, also nochmal zusammenfassend, Leiche auf dem Grab von Dracula wird gefunden, beziehungsweise wird überhaupt das Grab des Fürsten Dracula gefunden, was auch gleichzeitig das Familiengrab der Ich-Erzählerin ist. So, ne? Also... und da entspinnt sich jetzt halt so ein bisschen die Geschichte und das Buch verfällt eher in so geschichtliche Schilderungen, Verwebungen von Sagen und so Popular Knowledge, Fun Facts über Dracula, der ja so eine Art rumänischer Nationalheld ist, der eben Menschen, die, Zitat, kein Rückgrat hatten, gepfählt hat, der Geschichte zufolge. Und gepfählt... Fragen sich jetzt vielleicht manche, was das genau bedeutet. Habe ich mich auch gefragt.
Oh.
Ich kann nichts dafür. Es steht in dem Buch. Ich lese jetzt mal kurz vor, wie das Ganze funktioniert. Seite 105. Der Verurteilte wurde damals, ach so, ich sag noch dazu, wir sind im 15. Jahrhundert, 1431 oder so. Der Verurteilte wurde damals auf den Boden gelegt, seine Arme und Beine festgebunden und Henker zogen ihm durch den Anus einen angespitzten und mit Fett bestrichenen Pfahl vorsichtig an Niere und Herz vorbei, heraus durch den Mund oder durch den Hals, letzteres seitlich zwischen Kopf und Schulter. Anschließend wurde der Pfahl in die Erde gesteckt und der darauf zur Abschreckung Gepfählte rutschte noch ein bisschen auf dem Pfahl hinunter und starb langsam und kläglich an unvorstellbaren Schmerzen und an Durst, wobei sich auch die Raben auf ihn stürzten in Scharen, um ihm Augen und Zunge herauszupicken und das Fleisch vom Leibe zu reißen. Also so hat quasi dieser Graf Vlad der Dritte seine Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ein Rückgrat eingepfählt, hauen,
schlagen.
Genau. So, und diese Geschichte des Fürst Vlad wird dann in dem Buch so ein bisschen vor dem Hintergrund auch immer wieder des heutigen Rumäniens und dieses Dorfs erzählt. Und vor allem dieses Dorf B, in dem die Geschichte spielt, ist eben total ausgestorben. Es leidet sehr darunter, dass viele ehemalige BewohnerInnen ausgewandert sind. So, genau. Und dann ist es eben so, nachdem dieses Grab gefunden wurde, wird dieses neu entdeckte Grab zum ziemlichen Touristenmagnet. Denn es kommen Scharen von TouristInnen aus ganz Europa herbei und die Ich-Erzählerin springt quasi auch gleich auf diesen Zug auf, macht so Art Führungen oder so Erzählungen, also erzählt Touristen so, womit sie hier zu tun haben. Und sie zeichnet vor allem oder malt Porträts von den Touris an als Dracula oder als Vampir. Genauso Dracula-Style-Portraits macht sie quasi für vor allem amerikanische TouristInnen. Und es ist auch so, dass der Bürgermeister der Stadt oder des Dorfs B einen Erlebnispark bauen möchte, zu Ehren von Graf Dracula oder Fürst Vlad und dafür auch irgendwie Gelder von der EU sich erhofft. Und was dann aber gleichzeitig auch zu dieser Entwicklung passiert, ist, dass die Ich-Erzählerin sich langsam verändert. Und das ist, finde ich, so als Leserin, ich weiß nicht, wie es dir ging, Fabian, das ist so, das fängt so ganz langsam an und ist so unkommentiert und man spürt es quasi, bevor es explizit gesagt wird. Also es sind dann so Sachen wie, sie hat kein Spiegelbild mehr, sie schläft schlecht,
sie hat keinen Appetit mehr.
Sie hat keinen Appetit mehr,
glaube ich,
stimmt.
Ja.
Und sie, und dann irgendwann, dann checkt man es quasi wirklich, dann ist es nämlich so, dass irgendwie so eine dunkle Gestalt immer so durch das Haus und durch ihr Zimmer huscht und sowas flüstert oder ihr so einhaucht, wir sind gleichen Blutes. Und sie versucht dann diese Figur irgendwie einzufangen und rennt ja hinterher und dann rennt sie durch den Wald und dann fängt sie auch an so zu fliegen und weil sie dann so voll on fire ist, reißt sie noch spontan ein Reh. wie man es halt so macht.
As vampires do.
Ja, genau. Ja, und dann irgendwann am Ende, das ist jetzt der große Spoiler, kommt dann aber raus, dass dass eben diese Leiche, die da auf dem Grab gefunden wurde, gar nicht durch Graf oder Fürst Vlad, Graf Dracula, gepfählt wurde, sondern dass das ein Mensch war, der Selbstmord begangen hat und dann von dem Sohn des Bürgermeisters der Stadt und dem Bürgermeister auf diesem Grab drapiert wurde, um eben diese Geschichte zu befeuern und um um den Mythos wieder aufleben zu lassen und um das Dorf wieder auf die Landkarte des Tourismus und des heutigen Rumäniens zu bringen. Und dann war es das quasi mit dem Buch. Wir werden aber nicht aufgeklärt, was es genau mit der Veränderung der Ich-Erzählerin auf sich hat. Gell, Fabienne?
So ist es. Ja, ich habe gleich eine Frage.
Aha.
Und zwar, oder ich würde gern mit dir drüber sprechen, du hast es gleich zu Beginn angedeutet, dass die Ich-Erzählerin an verschiedenen Stellen uns als LeserInnen anspricht und auch immer wieder so reflektiert, dass sie nicht genau weiß, wie sie diese Geschichte erzählen soll, wie die richtige Reihenfolge ist, dass sie auch gegen so Berichterstattung oder Falschmeldungen anschreibt, die zirkulieren. Also sozusagen spielt ja auf den Plot an, dass dann eben dieser unglaubliche Fund gemacht wird und dass es dann eben ganz viel Medienaufmerksamkeit für dieses Dorf gibt. Mhm. Ja. Ich habe mich gefragt, also abgesehen davon, wie zuverlässig ist eigentlich diese Ich-Erzählerin. Weil ich so das Gefühl hatte, da gibt's so viele Sachen, die nicht erzählt.
Mhm.
Genau, und abgesehen von diesen eben expliziten Sachen, wo sie immer so tut, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt richtig sagen soll, was ja so, glaube ich, so ein erzählerischer Move ist, dafür so Glaubwürdigkeit sich zu erkaufen, ja, indem man es so ausstellt, dass man natürlich eingreift in den Text, dann erkauft man sich irgendwie so ein bisschen Glaubwürdigkeit, aber es gibt eben, finde ich, ganz viele andere Sachen, die sie uns eigentlich nicht sagt, ja.
Ich fand schon auch, dass das krass auffällt, gerade so am Anfang, weil das ja so oft wiederholt. Also es ist ja nicht nur, oder sagen wir es anders, dass man so einsteigt in einen ich erzählten Roman mit diesen, quasi mit diesen Disclaimern. Ich weiß nicht, ob ich die, das ist ja schon fast Konvention, ne?
Ja.
So, aber hier ist es ja nicht nur einmal, sondern es kommt ja, glaube ich, also so gefühlt 5 bis 10 Mal. Immer wieder so, ja, jetzt erzähle ich es gleich. Und also ich habe nur gemerkt, es vergeht ja schon ein Drittel des Buches, bevor man dann mal anfängt mit der Geschichte. Und in diesem ersten Drittel kommt immer eben wieder, ja, jetzt gleich erzähle ich das Schreckliche, was passiert ist und so. Also das nur mal so als Beobachtung, das ist mir auch dadurch eben sehr stark aufgefallen, dass das diese Strategie ist. Und dann gibt's ja noch an einer anderen Stelle, das, wo die Ich-Erzählerin mit ihrer Tante, glaube ich, oder ist es die, wie heißt nochmal die Mitarbeiter oder die Angestellte der Tante?
Oder Sanda.
Sanda, genau. Sie redet, glaube ich, mit der Sanda über ihre Kunst, also weil die Ich-Erzählerin ja Künstlerin ist und dann sagt die Sanda sowas von, oder eben die Tante, ich kann mich nicht genau erinnern, aber auf jeden Fall die andere Person sagt dann sowas, ja, du solltest mehr so Folklore-Zeug machen. Das kommt irgendwie besser an. Und dann sagt sie so, ja, das macht sie ja auch im Prinzip auch. Also ich glaube, sie erwähnt ja dann einmal so ein Kunstwerk, was auch, was sie selber gemacht hat, diese Ziege. Das bezieht sich ja auch irgendwie so auf so rumänische Folklore. Und dann sagt sie aber ja irgendwie so, ja, sie macht das ja eher so dekonstruktivistisch.
Ja.
Und das ist ja eigentlich auch die Strategie dieses Romans. Genau, und deshalb würde ich dir vielleicht zustimmen, so dieses Unglaubwürdige, was immer so das so schürt, ist ja auch irgendwie Das ist ja genau das, was auch diese Legende so macht.
Beziehungsweise, also mir ist es so aufgefallen, ich glaube, die hat halt auch auf eine Art so vested interests, weil, also wir fangen ja, also das erste Kapitel geht ja so damit los, ja, sie erzählt jetzt so diese Geschichte und dann fängt sie ja eher so an, so wie das in ihrer Kindheit war, als sie immer in dieses Haus gefahren ist, ja, und dann schildert sie da dieses Haus und dass die Mama Go, die kommt da an und dann räumt sie erstmal diesen ganzen Kommunistenkitsch weg und verbannt den in den Keller und richtet dieses Haus neu an und dann erzählt sie von Tennisspielen und so weiter und so fort. Und dann kommt auf einmal, ja, dass es immer so ein Lied gab, das gesungen wurde von Edith Piaf, so Johnny, Johnny, du bist kein Engel. Und dass sie jemanden kennen in so einer, ich glaube, es ist so eine Böcklein-Farm und dass dann halt da so ein Johnny war und dass dann die Freunde immer so gesagt haben, ja, du bist wohl verliebt in den Johnny und so weiter und so fort. Und dann taucht auf einmal dieser Johnny auf und das ist halt so seit 22, 23, also ganz am Anfang vom Buch. Und da ist es so, bis jetzt ist sozusagen alles normal. Ja, und dann denkt es so, ja, okay, cool. Und dann kommt eben dieser Johnny zu Besuch und alle sind total begeistert und die Ich-Erzählerin ist dann noch ein Kind, muss ich dazu sagen, und die wollte halt so aufbleiben, um diesen Johnny zu sehen, ja. Und dann schleicht sich halt die Ich-Erzählerin so heran und dann beobachtet sie folgende Szene. Ich erinnere mich an das Licht. Zur Decke hin wurde es rötlicher. Es schien hinaufzuzüngeln, immer wieder sprangen Schatten dazwischen. Also, weil das muss man auch dazu sagen, vielleicht zur Erklärung, die Mama Go, die zündet überall nur Kerzen an, weil sie die Lampen abmontiert. Und deswegen brennen da in diesem Haus eigentlich immer nur Kerzen. Ja, also alles, was in diesem Haus passiert, abends passiert bei Kerzenschein. Ja, so. Ich bemerkte bald den Dampf ihrer Atemzüge und warmen Körper. Ich blickte in die Küche und erkannte die vielen Arme, sehnigen Arme, die zu rudern schienen, tastende Hände, die sich zu Klauen verkrampften und ins Fleisch eindrangen. Schneller, schneller flüsterten sie gemeinsam und über ihnen stieg eine breite Dampfsäule auf. Fiebrig rissen ihre Hände an dem Fleisch. Da ist ein schönes Stück, schaut her. Ah, und das erst, ach! Inmitten der Freunde mit den fuchtelnden Armen sah ich Johnny, splitternackt und schimmernd, blutverschmiert, ein massiger Körper mit abgezogener Haut. Brocken um Brocken rissen die Freunde von seinem Körper, von der Brust, vom Bauch und den Beinen. Sie legten alles auf große Teller. Ich blieb unter der Tür stehen und starrte auf den Mann, der in stummen Erdulden Stück für Stück schmaler wurde und dann schmächtig. Unter jeder Fleischschicht war da eine neue Frischhaltefolie, die aufgerissen werden musste, bis die Freunde seinen blassen Körper herausgeschält hatten und seine dunklen, verklebten Haare auf Brust und Bauch zum Vorschein kamen. Vor ihnen lag ein großer, schmaler Junge mit eingefallenen Schultern, bekleidet mit einer blutigen Unterhose. Und dann kommt noch so eine kleine Szene und dann ist so, in den nächsten Ferien vermisste man Johnny, den Bekannten von der Böcklein-Farm, länger als sonst. Und dann hörte ich die Freunde sagen, dass sie ihn eines Nachts im Wald die Wölfe gerissen hätten. Ich hatte nicht verstanden, ob es echte Wölfe waren oder ob man mit Wölfen Securitate-Agenten meinte. Ich fragte nicht nach, Johnny dauerte mich nur. Okay, und das ist halt so, what the fuck just happened? Ja, so. Und so ist es ja so, was du vorhin nicht gesagt hast, also was so unmittelbar auf diese Beerdigung folgt, ist, also da wer da stirbt, um da in dieser Gruft beerdigt zu werden, ist so eine Cousine, glaube ich, von Mama Go. Und das ist auch wieder so eine super strange Szene, wo die halt so eine kleine Wanderung machen in die Karpaten und da so irgendwie so ganz fröhlich sind und dann aber wegen irgendwas anfangen, sich zu streiten. Und auf einmal stürzt halt diese Frau ab und man weiß aber nicht so genau, was ist da eigentlich passiert? Ja, so. Also das sind so Sachen, wo ich mir halt so denke, das ist halt irgendwie komisch bei einer Ich-Erzählung. Weißt du, wie ich meine? So, weil die auf einmal so Sachen auslässt und auch gar nicht so richtig einordnet, was ist da passiert. Ich meine, das ist natürlich sozusagen die Stärke dieses Buchs, sage ich mal. Das ist halt so diesen Einbruch des Übernatürlichen oder auch Schaurigen oder Gruseligen nicht kommentiert, sondern das ist einfach so irgendwie da. Aber es ist natürlich super strange, in dieser Ich-Perspektive das zu haben. Ja. Ja, so. Und da frage ich mich dann halt immer, was erzählt sie eigentlich? Genauso mit Trajan, dem Toten, der da auf diesem Grab gefunden wird. Das findet man erst so gegen Ende raus, dass wahrscheinlich die Ich-Erzählerin als Kind verliebt in den war und auch irgendwie was mit dem hatte. Also ich habe mich dann so gefragt, sind eigentlich alle Männer, die in diesem Buch sterben, eigentlich Geliebte von der Ich-Erzählerin oder waren es irgendwie mal oder so? Ja, was sehr voll dazu passen würde zu diesem, Dracula-Motiv auch. Ja. Aber das führt sie halt nie so ein. Also der Trajan, der kommt halt in dieser Erzählung der Kindheit nie, also explizit mit Namen vor. Das kommt halt erst danach, ja, wo man sich dann so denkt so, hä, Moment mal, wie jetzt? So was? Wie? Hä? Und das passt natürlich wieder zu dieser Reihenfolge, ja, wann erzähle ich was? Und sie erzählt uns dann halt, dass sie eigentlich mit diesem Trajan so eine Liebesgeschichte hatte, nicht in dieser chronologischen Reihenfolge, als es sinnvoll wäre, gleich am Anfang, sondern sie rückt halt erst später damit raus, so.
Aber was ich nicht so richtig verstehe, warum du da quasi jetzt auf unzuverlässiges Erzählen abstellst, weil das würde ja bedeuten, sie hätte, also, ja, oder findest du selbst in der Welt dieses Fantastischen, ist es unzuverlässig, oder wie meinst du das?
Also, mir geht's gar nicht um, bei dem Unzuverlässigen geht's mir nicht, glaube ich, sogar gar nicht mal primär um diese Frage von, sie ordnet diese übernatürlichen Sachen nicht ein für uns und ist insofern so unzuverlässig oder dass sie das nicht kommentiert, sondern wirklich so dieses Gefühl, die verheimlicht uns was, die erzählt uns Sachen nicht, ja. Also auch zum Beispiel relativ am Anfang erzählt sie eben von diesem, was du auch ja angesprochen hattest, dass viele der Jungen und also der jungen Menschen in dem Dorf und gerade ihrer Freunde mit der Zeit auswandern, ja. Also anfangs kamen die Jungen noch von dem Urlaub zurück mit dem Geld, das sie im Ausland verdient hatten, ihre eigenen Häuser zu bauen, 2-3-stöckige Gebilde auf den Parzellen ihrer Eltern. Die Italiener kommen, freuten sich dann die Alten und sie schlachteten die Truthenne und die Gänse und die Hühner und was sie sonst noch hatten, ja. Und da wird es ja, also ich finde auch immer sehr interessant, wie sie so kollektiv spricht oder singulär, also auch so diese Freunde, die da immer bei Mamago sind, oder sie spricht dann oft von wir und man weiß eigentlich gar nicht, wer ist eigentlich in dieser Gruppe, wer ist es da alles eigentlich, das erfährt man dann auch erst nach und nach. Naja, und dann, da finde ich halt so komisch, weil diese Geschichte von Trajan ist ja genau diese Geschichte und also das ist ja die Geschichte, der geht mit ihrer besten Freundin oder einer ihrer besten Freundinnen, die heiraten und gehen zusammen, ich glaube, nach Spanien und leben dann eine Zeit lang glücklich und machen auch genau das, kommen zurück und bauen sich da so ein Haus. Und dann aber haben die irgendwie kein Geld mehr oder verlieren ihre Jobs und dann kommen sie zurück und dann ist der Trajan total verzweifelt und kann auch dieses Haus nicht fertig bauen und er sucht dann den Bürgermeister, den Sabin und dessen Sohn Atta um Hilfe. Und die sind dann so, hey, du wolltest auch nie was von uns wissen, wenn du, da warst du dir zu fein sozusagen, als du dann noch in Spanien warst, so. Und also was ich damit sagen will, ist sozusagen, warum sagt sie uns nicht hier schon ganz am Anfang, hey, und da waren auch meine guten Freunde. Ja, das wird so unpersönlich gelassen in diesem, das ist so eine Gruppe. Und dabei sind es halt so, quasi ist es ja eine der zentralen Figuren dann schlussendlich in diesem Roman. Und warum sagt sie uns das nicht? Ja.
Aber ich fand eh, dass der erste Teil des Buchs ein bisschen strange ist, dass man nicht so checkt, was wird jetzt hier genau erzählt, weil er auch so, sie ist ja auch in Rumänien und dann studiert sie hier und da und ist ja eigentlich mega erfolgreich. Das wird auch nur so en passant nebenhals gesagt, aber doch dann nicht nebenbei genug, als dass man jetzt, weil sonst könnte man ja auch sagen, es ist gar nicht wichtig. Es wird dann doch zu viel erzählt. Also, keine Ahnung. Ich fand so durchaus auch das erste Drittel irgendwie wundersam, obwohl da noch gar nicht die wundersamen Sachen passiert sind. Aber ich fand es erzählerisch wundersam, weil man relativ lang nicht wusste, wo es jetzt hingeht, wie du dann gesagt hast, dieses Fleisch oder diese, was ist denn das da, diese fleischfressende Orgie irgendwie, die wird sofort schon gedroppt und ist dann aber auch wieder vorbei, dann fängt einfach ein neues Kapitel an und dann so, naja, auf jeden Fall, also da folgende Leute waren immer im Sommer da. Genau. Und das stimmt, das ist schon ein bisschen weird, aber irgendwie habe ich das nicht der Ich-Erzählerin angekreidet, ehrlich gesagt, sondern der Autorin. Also so, es war für mich eher so ein Textorganisationsding.
Das habe ich mich halt gefragt, ja, das habe ich mich auch gefragt. Und auch so, es gibt halt so Figuren, es ist voll so, wie du sagst, so am Anfang, es ist so, aber vielleicht, also ich sag's, am Anfang ist es so, man weiß auch noch gar nicht, wer ist jetzt wer, wer ist auch wichtig. Also zum Beispiel kommt da dieser Yunus vor, ein irakischer Freund, und der kommt eigentlich im Laufe des Buchs immer wieder vor, auch mit ihm hat sie Sex, aber man weiß eigentlich gar nicht, warum der da drin vorkommt, ja, was seine Rolle in dem ist.
Der ist total unwichtig eigentlich.
Eigentlich, ja, aber er wird halt so eingeführt und es ist ja eben schon von Anfang an einer der wenigen, der einen Namen hat, ja, so, weil sonst ist es immer, ja, unsere Freunde oder wir oder eben meine Kindheitsfreunde und so weiter, das sind immer so diese Gruppen. Und ich habe mich gerade gefragt, also interessanterweise, weil du ja gesagt hast, du kreidest es der Autorin an, also es ist so quasi, etwas, wo sie den Text vielleicht noch nicht ganz durchgearbeitet hat. Man könnte es aber auch so wenden, weil das zentrale Motiv dieses Textes und das Vlad ist ja, und dieses, der hat so ein Motiv oder das Symbol von Dracula ist so ein Drache, der sich selber in den Schwanz beißt und darüber ist so ein Kreuz. Und das quasi spielt, ist ein Symbol für das, was so Vlads Motto ist, nämlich das Chaos mit Demut bändigen. Aber eben so dieses, das Chaos muss gebändigt werden. Und das ist ja sozusagen in diesen Geschichten, die von Vlad erzählt werden, stellt er sehr darauf ab, dass er es geschafft hat, ein extrem zerrissenes, korruptes, in Kriminalität versinkendes Reich zu einen Sicherheit und eben dieses Chaos zu bändigen und da so eine Führungskraft. Natürlich mit extrem brutalen Mitteln, aber sozusagen, das ist so sein Ding. Und man könnte ja vielleicht, wenn man es jetzt als bewussten Akt der Autorin auslegen würde, könnte man ja sagen, das Buch macht es auch. Am Anfang ist dieses Chaos und man weiß eigentlich gar nicht, hä, was ist hier und wer gehört jetzt zu wem und was, wie, wo, was. Und im Laufe der Geschichte wird sozusagen dieses Chaos so gebändigt und arbeitet sich so diese Struktur oder das heraus, worum es ja vielleicht eigentlich geht. Ja, so. Aber ich bin nicht überzeugt, also ich bin selber nicht überzeugt. Ja, also ich glaube, es ist so eine schöne Interpretation, die mir gut gefällt, aber I'm not convinced, ob das wirklich sozusagen Absicht war. Ja, so. Aber ich meine, diese Geschichte mit diesem, das Chaos bändigen und auch so diese Frage, was damit einhergeht, das kommt relativ früh, nämlich so dieses moralisch-politische Problem von einerseits gibt es da sozusagen die Leute wie den Bürgermeister, die sich total bereichern, die korrupt sind, die aber so irgendwie den Laden am Laufen halten. Und dann gibt es so die Familie von der Ich-Erzählerin, Mama Go, die sich darüber so ein bisschen erhebt und mit denen auch nichts zu tun haben will. Man versteht auch, wahrscheinlich sind die irgendwie adelig und die so sehr stark über die urteilen. Ja, so. Und es gibt aber so dieses, es gibt immer wieder auch so, wird das thematisiert, meistens in so biblischen Erzählungen, so diese Frage auch so, wer kann sich erlauben zu richten? Wer kann sich erlauben, in so einem politischen oder moralischen Kontext sich über andere zu erheben? Und natürlich die Figur des Draculas oder Vlads ist eine, die halt so dieses ganz stark verkörpert, so ich erhebe mich über alle und ich richte mit ganz krassen Mitteln über euch Sünder sozusagen. Ja, so. Warum habe ich das jetzt gesagt? Ich weiß es nicht mehr, aber egal.
Aber generell ist mir aufgefallen, also weil einerseits ist ja diese Idee, dass jemand zurückkehrt in einen Ort, also entweder in die Heimat oder einen Ort seiner Kindheit und Jugend, und da dann so ein, quasi so dieser Insider-Außenseiter-Ding gleichzeitig ist und dann, und aber irgendwie ist es ein ehrenwerter Mensch und dann wird er quasi Zeuge oder Zeugin von seltsamen Ereignissen. Das ist ja schon so ein bisschen so ein typisches Motiv. Ja. Also mich hat das so ein bisschen erinnert, auch so The Fall of the House of Usher oder so, wo dann jemand wieder zurückkommt und dann passiert was Komisches. Aber hier ist es ja nicht ganz so, weil ja irgendwie eben durch solche Figuren wie Yunus und eigentlich auch die Ich-Erzählerin selber und auch diesen Tayan, scheint ja irgendwie total wichtig zu sein, dass das eben kein so eine eingefleischte Dorf-Community ist, sondern dass dieses Dorf so ganz krass von Kommen und Gehen geprägt ist.
Ja.
Also so durch diese Rückkehrer, durch diesen Auswanderer und so, aber ich, stimmt, also da, ja. So habe ich irgendwie diesen Yunus eingeordnet, weil da musste irgendwie noch gesagt werden, hey, wir haben hier sogar einen Syrer, so quasi.
Ja, oder ist Iraker
auch, genau, Iraker, wir haben ja sogar einen Iraker. Ja. Und der hat dann noch so ein paar Witze irgendwie reingebracht, dadurch, dass er Ausländer war. Aber warum das dann so richtig wichtig ist, weiß ich auch nicht, aber mir ist das halt nur aufgefallen, dass das halt so ein Bruch ist von diesem Motiv irgendwie.
Ja, oder ich dachte dann, ich habe dann auch, also es schließt so ein bisschen an das an, was du sagst. Also ich finde es total spannend mit dem, es ist eigentlich so, es sind dann nur Ausgewanderte oder Rückkehrer. Weil ich glaube, das ist ja schon auch so, für die Ich-Erzählerin ist es ja so, dieses B ist so ihr Kindheitsidyll. Und sie kehrt als Erwachsene zurück und ist erstmal wahnsinnig enttäuscht, weil sie es ja auch so beschreibt, dass dieser Ort eben so verlassen ist, dass da diese ganzen Bauruinen sind, also eben diese Gebäude, die angefangen und nie fertiggestellt wurden. Es ist eben verlassen, weil diese ganzen jungen Menschen weg sind und zwar am Anfang immer noch wieder kamen, aber dann mit der Zeit halt immer weniger so. Und es ist ja schon so ein bisschen dieses, okay, der Ort meiner Kindheit ist halt nicht mehr der, der er mal war. Ich dachte mir bei dem Yunus, habe ich mich so gefragt, ob das auch nochmal das reinbringt, diese Ebene von, dass Rumänien als Land oder dieser Ort ja so ganz stark so zwischen diesem Ost-West oder eigentlich so Ost-Ost, muss man sagen. Also, weil das ist ja auch in diesen Dracula-Geschichten, geht es ja da ganz stark um diesen Konflikt zwischen Ungarn und dem Osmanischen Reich. Und Rumänien oder dieses Gebiet des heutigen Rumäniens scheint da wie so ein Puffer zu sein, beziehungsweise immer auch so mit wechselnden Allianzen und so weiter. Und ich habe mich halt gefragt, ob dieser Yunus, der so aus dem Irak kommt, aber man weiß eigentlich auch gar nicht, warum der da ist. Also es wird irgendwie klar, der hat da studiert, aber warum er da ist, weiß man nicht, ob er geflüchtet ist oder keine Ahnung. Aber dass der vielleicht auch so eine Figur ist für, um halt so zu symbolisieren, also was du gesagt hast, die Menschen gehen und kommen und sie gehen und kommen eben aus unterschiedlichen Regionen. Also weißt du, wie ich meine? Und eben in diese Verbindung mit, sage ich mal, so der arabischen Welt, dass die halt da irgendwie da so einfließt. Aber dafür ist es natürlich auch wieder nicht so,
nicht konsequent genug.
Nicht stark genug. Ja, ja, genau.
Ja. Ja, aber lass vielleicht noch mal kurz über Dracula so im Allgemeinen reden.
Yes!
Ich muss nämlich beichten, ich bin mega die Dracula-Virgin. So,
ah,
ich, für
okay,
mich war das nie relevant in meinem Leben.
Ah,
mich hat das nie interessiert. also das, man kennt das natürlich so so ganz peripher, popkulturell. Ich weiß, dass es da diesen Film gibt und ich weiß natürlich, dass es, dass der Bram Stoker-Roman existiert. Den habe ich aber auch nie gelesen. Weil es mich irgendwie nie, also ich finde, ich habe dann nämlich heute das mal so ein bisschen genauer nachgelesen und das war dann halt genau das, was ich dachte, dass es ist und weswegen es mich nicht interessiert hat. So, ja, okay, so ein Fürst und so und das ist dann gruselig.
Ah,
also, oder? Oder ist es mehr? Habe ich da was verpasst? Und, bitte,
what did I miss?
Please update me, weil
Also
ich nicht, du musst mir jetzt nicht sagen, was das alles ist, aber was ist denn das, was ist denn die Faszination daran? Ich kapiere das einfach nicht.
Ja.
Also ich bin aber auch generell, hat mich, außer ich habe noch vielleicht zweite Confession, ich habe Twilight gelesen.
Aha,
das,
schau dich
so
an.
Anfang 20 war das ja, als war das irgendwie neu und da habe ich das mal ausgeliehen von einer Freundin und in Urlaub mitgenommen. Und dann war das leider das Einzige, was ich dabei hatte und dann habe ich das schon gelesen. Also ich fand es natürlich auch damals schon scheiße und fand es dann, es hat sich quasi noch verschlimmert in meiner Wahrnehmung dann danach. Also so, das sind jetzt meine Berührungspunkte, Dracula wenig und mit Vampir eigentlich nur über Twilight und mit beiden fremdel ich sehr.
Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so eine Expertin, aber, oder Fan oder keine Ahnung, aber ich habe tatsächlich mal ein Seminar gemacht, Shoutout zum Lehrstuhl Jaraus an der LMU, wo es unter anderem, also das Seminar war interessanterweise, da ging es um Kommunikation, Post in der Literatur. Und Dracula kam davor, weil funky stuff, also es gibt so ein, ich glaube, es ist ein Aufsatz von Friedrich Kittler zu Dracula, wo er sagt, ja, es wird immer so getan, also weißt du so, also Dracula oder diese Geschichte von Vampirbiss und so, ist natürlich immer eine Metapher für Sexuelle. Das ist ja auch bei Twilight, ist ja sozusagen der Clou unter Anführungszeichen, dass es halt umgedreht wird, beziehungsweise in diesen halt so Enthaltsamkeitsdiskurs überführt oder eingespeist wird. Ja, genau so. Aber das, also der das sozusagen, dass es sich dabei um was, dass Dracula eigentlich so eine Figur des Sexuellen ist und auch dieser Biss natürlich eine sexueller, was Sexuelles ist. Genau, das ist halt so ein altes Motiv. Aber Kittler eben sagt in Bezug auf Bram Stokers Dracula, dass es interessanterweise eigentlich ein Roman ist über neue Formen der Kommunikation, weil nämlich in diesem Roman sehr viele, also da spielen Briefe eine Rolle, aber auch Schreibmaschine und ich glaube Phonograph und die quasi Retterinnenfigur, was sehr interessant ist, also wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, also es gibt so natürlich so eine junge, schöne Frau, die Freundin von halt einem Typ ist, so einem Forscher, der da hinfährt und man denkt natürlich schon so, oh oh, she's gonna be the next victim. Nein, aber sie ist diejenige und ich weiß leider nicht mehr genau, warum die es schafft, diesen Dracula oder ihr quasi die Männer da zu retten und es kommt unter anderem deswegen, weil sie eben diese neuen Kommunikationsmittel, weil sie Phonograph und Schreibmaschine irgendwie kann. Siehst du, das hätte ich jetzt nachschauen müssen, wie das nochmal genau war. Also das fand ich irgendwie interessant, weil es nochmal so eine andere Ebene da reingebracht hat. Ja? Und ich meine, ich muss sagen, aber ja, und ich meine, glaube ich, generell ist ja sowieso immer bei Schauerromanen und bei Dracula auch, es ist ja, glaube ich, so, es gibt so eine gängige These, die halt sagt, das Interessante ist, dass die immer dann aufkommen, wenn es eigentlich so einen Aufklärungsschub gibt. Mhm. Also sozusagen der Moment der Aufklärung im 18. Jahrhundert ist der Moment, wo diese Schauromane aufkommen. Ja, so. Und da eben auch Dracula, das sind dann eben auch, ist eine Reaktion auf die zunehmende Verwissenschaftlichung und Erschließung eigentlich der Welt. Ja, so. Und ich meine, das zitiert sie ja auch so ein bisschen an, dass halt Bram Stoker irgendwie so eine, dass es so parallel eigentlich war mit der Expansion des britischen Kolonialreichs und der da so eine quasi Gruselfigur gesucht hat. Ja, so. Das ist so, glaube ich, also dass quasi diese Vampirgeschichte oder eine oder eine Schauergeschichte, dass das eigentlich so eine Art, wie so vielleicht Wiederkehr des Verdrängten oder so ist. Weißt du, in dem Moment, wo eben es eine Epistem, also eine Ordnung unsicher wird, wo mehr Wissenschaft, mehr Erkenntnis eigentlich kommt, dass es wie so einen Rückfall gibt oder dass dann eben das besonders auf einmal reizvoll wird. Ja,
das stimmt, aber also ja. Ich wollte noch sagen, dadurch, dass ich eben, dass mich das immer schon so abgeturnt hat, dieses Dracula-Vampir-Getue, fand ich es in dem Roman dann doch irgendwie ganz cool.
Ja.
Einerseits durch diese Verknüpfung mit diesem historischen Fürst Vlad. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und dann natürlich auch, weil das halt so zusammengeführt wird mit diesem postkommunistischen, also mit Ceausescu quasi. Weil ja eigentlich Ceausescu, so dieser Diktator Rumäniens, ja auch so eine Art Dracula oder so ein Untoter ist in dem Rumänien, das da jetzt als heutiges Rumänien gilt. Ich habe das nämlich mal nachgeschaut. Es gibt nämlich, also einerseits dieses mit diesem Personenkult natürlich, den es um Dracula gibt, das gibt's ja heutzutage immer noch in Rumänien zu Ceausescu. Und es gibt, Fun Fact, einen Ceausescu-Theme-Park. Ach, und Gott. Es gibt auch einen Dracula Themenpark.
Oh mein Gott, of course.
Und das ist zum Teil auch ironisch und ich finde ja schon auch, dass der Umgang mit Dracula und Vampiren immer irgendwie sowas Ironisches hat, aber es kommt trotzdem, also wie du ja auch schon gesagt hast, mit der Frequenz, wo das irgendwie wieder auftritt, ist es ja dann doch nicht ironisch. Man ist immer so, ja, haha, Vampir, aber trotzdem finden es die Leute doch insgeheim schon geil.
Ja, total.
Obwohl es gleichzeitig auch sowas Lächerliches ist, ja.
Ja.
Und und also das fand ich halt dann eigentlich ganz cool, diese Verknüpfung. Dass ja quasi so, dieses Regime ist ja auch sowas wie sowas Untotes in Rumänien heutzutage. Ja. Und es tritt ja auch immer wieder, also durch diese Korruption und so, tritt es ja auch immer noch quasi zutage.
Ja.
Also diese Deutung fand ich so sehr schlüssig, ehrlich gesagt. Und das hat mir dann doch gefallen, so als Figur, sage ich jetzt mal.
Ja, und ich fand das aber auch so genau, weil ich, genau wie du gesagt hast, dieses, dass sie halt diesen Dracula-Mythos nimmt und den historisch auch so unterfüttert. Ich meine, das muss man mögen, ja, so. Aber mich hat das interessiert, weil sie ja diese ganze Geschichte dieses Vlad, dieses Fürsten Vlad einbettet in diesen historischen Kontext, in diesen Konflikt, und halt aber eben auch, ich meine, diese Figur, das kennen wir ja auch alle, ja, so dieses im Chaos ist halt der Ruf nach so einer harten Hand, die durchgreift, sehr groß, ja, also und dass sie das eben in so eine Erzählung eigentlich über politische Ordnung und über die Geschichte, und das ist ja auch, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob das im Text selber auch gesagt wird, dass ja auch diese Horrorgeschichten, die über Vlad verbreitet wurden, auch die Dracula-Geschichten, dass das ja auch so Propagandageschichten waren, ja, den zu verunglimpfen, ja. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Das ist insofern schon auch schlau gemacht, weil sie macht natürlich auch eine kleine Verbeugung oder so ein Augenzwinkern hin zu dem Genre selbst an unterschiedlichen Stellen. Sie erwähnt Bram Stoker, sie erwähnt auch Twilight, sie zitiert da sogar daraus. Also sie sagt dann so, es gibt dann auf einmal so einen Bücherschrank, wo diese ganzen Dracula-Romane sind, und dann leihen sich eben Mama Go auch da die Bücher aus, aber eher um ihr Englisch aufzufrischen, und dann müssen sie halt so über Twilight lachen, ja, so irgendwie, ja. Das finde ich schon irgendwie, weißt du, so mit so einem Augenzwinkern ganz gut gemacht. Ja. Und was ich halt, also zwei Sachen, die ich, glaube ich, so interessant finde, vielleicht sozusagen in dem Genre selbst. Das erste ist, dass es eine Frau ist. Ja, also das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen, also kann man sich auch fragen, wie bei Anne Weber, also ist das schon genug? So quasi, jetzt ist es endlich mal die Frau, die quasi der Dracula ist. Und ich finde es aber schon interessant, also du hast ja auch erzählt, es gibt da diesen einen Moment, wo die Ich-Erzählerin Besuch kriegt von wahrscheinlich Vlad, also es wird nie gesagt, aber
Vladi, bist du's?
Ja, genau, von ihrem Ahnen sozusagen. Und dann gibt es eben diese, also gibt es in ihrem Zimmer so eine Szene, auf die man natürlich schon die ganze Zeit gewartet hat, ja, sie im Nachthemd, bla bla bla. Und man wartet halt drauf, okay, was passiert jetzt, ja? Und dann finde ich es halt interessant, ich lese das vielleicht mal kurz vor. Also sie sagt dann eben so, also die picture this, es ist mitten in der Nacht und dunkel und sie ist in ihrem Zimmer in dieser Villa. Und dann kommt eben dieses Tier, dieses Wesen in ihr Zimmer. Und dann, es geht so. Ich hatte ihn über die Fensterbank streifen gehört, langsam unter die Laken ziehen, ein anhaltendes Hauchen, das mein Seufzen überdeckte. Komm, sagte ich tollkühn, wenngleich wie im Schlaf, komm. Sodann warf er sich in Mannesgestalt über mich, eine Schwere, die ich gleich umfasste. Und dann geht's so ein bisschen weiter.
Er war glatt wie eine gewachste Marmorstatue und ebenso lauwarm.
Ja, und dann kommt quasi so ein bisschen weiter. Sein Leib blieb lauwarm und so glatt, dass nicht einmal mein Schweiß daran haftete. Auf den Mund küssten wir uns nicht, zu schnell rutschten unsere Gesichter voneinander weg. Doch als ich mit halb geöffneten Augen seine Brustwarze sah, saugte ich mich daran fest und biss zu, worauf mir sein Blut in den Mund spritzte, lauwarm und auf der Zunge klebrig. Wir sind Geläuchen Blutes, flüsterte er. Ich saugte an seiner Brustwarze, bis er mich wegdrückte. Und mit einer bestimmten Haltung aufstand, ein schwarz eingehülltes Spektrum im Mondlicht grau. So what's happening? Also sie beißt ihn?
Ja.
Hä?
Also ja, und vor allem auch, was ist diese Faszination mit so Vampir-Sex?
So come on, people.
Ja, also I don't know. Ist ja schon
sehr oral auf alle Fälle.
Ja.
Natürlich, oder? Also ich meine, das ist ja das auch mit diesem, sie saugt sich an der Brust fest und saugt daran quasi. Ja. Also es ist total oral halt.
Ja, und weil sie ihn dann nicht erwischt, snackt sie das Reh.
Ja. Und umgekehrt, das, womit man Dracula ja quasi der Legende nach tötet, ist halt der Pfahl durchs Herz, also ist das Fallische sozusagen. Ja. Also wenn man es vielleicht queer deuten würde, würde sozusagen Dracula für so eine nicht fallische Sexualität stehen. I don't know. I don't know if anyone has ever said this shit, aber...
Ja, und dann ist es ja aber auch so, als ich die Augen öffnete, lag ich seltsam verrenkt im Bett, sodass ich weder den Raum noch die Anordnung der Möbel erkennen konnte. Ich spürte meine Zunge im trockenen Gaumen prickeln wie nach zu viel Knoblauch. Also, aber isst man nicht Knoblauch, um die Vampire wegzuhalten?
Ja, das ist halt, es kommt ja an unterschiedlichen Stellen immer wieder vor. Deswegen, ich finde, es ist schon ganz gut gemacht, weil es spielt total mit diesen ganzen Dingen. Ja, auch, dass sie dann ihr Spiegelbild nicht hat und so, ja. Und was ich aber auch cool fand, muss ich auch noch mal kurz vorlesen, weil ich fand so eine geile Szene. Ich musste wirklich so laut lachen. Also dann zu einem späteren Zeitpunkt fliegt sie dann halt so durch die Nacht und eben saugt Rehe aus oder was weiß ich was und spürt halt so ihre Macht und ihr Vampirsein, ne? Und fliegt dann auch sozusagen über ganz, zu den Karpaten und über ganz Rumänien und schaut sich halt so dieses Land an, quasi ihr Land, wenn man jetzt so im Sinne, dass sie eine Erbin von Dracula ist, ist das ja quasi alles ihr Land, naja. Mhm. Und dann sieht sie halt so einen fetten, so ein fettes Auto, ja, so einen fetten Geländewagen. Und dann hüpft sie da drauf wie so auf ein Trampolin, ja. Und dann kommt eben folgende Szene. Das Auto hielt, doch der Motor blieb an. Ich wartete 2 Meter über dem eingebeulten Autodach, hörte, dass die dumpfen Beats im Inneren abgedreht wurden. Dann ging die Tür auf und ein kahlrasierter Mann mit Sonnenbrille auf der Glatze stieg unsicher aus. Er ging um den Wagen, schaute auf den Weg. Ein Hund, rief ein blonder Kopf durch die Seitentür. Ein Hund bist du und deine Hure von Mutter, rief der Mann zurück. Er legte sich auf den Bauch und schaute unter das Auto. Es war aber auf dem Dach, rief der blonde Kopf. Der Mann richtete sich fluchend auf und schaute übers Dach. Was zum Teufel? Ungläubig sah er hoch und da geriet ich in sein Blickfeld, ein weißes Gespinst mit ausgebreiteten Armen und Beinen. Meine schwarzen Haare hingen mir übers Gesicht, meine nackten Brüste baumelten und meine Finger griffen leer abwärts, wurden zu Krallen. Meine Fresse, rief der Mann aus, er schüttelte den Kopf und begann zu lachen. Und dann... Was ist, warum lachst du? Immer musst du lachen, rief die blonde Frau, die nun ebenfalls ausstieg. Sodann deutete der Mann mit dem Kinn auf mich und die Frau schaute hinauf. Sie schaute auf meinen nackten Körper, dann auf den Mann und wieder hinauf. Mein Gott, du bist wirklich ein Schwein, rief sie schließlich. Ich gehe zu Fuß. Naja, also ich finde, das ist schon irgendwie ganz lustig, ja, weil es halt diese Momente gibt, wo halt die Leute sich halt so ein bisschen gar nicht so verhalten, wie man das halt denkt und wo so dieses Gruselmoment halt so ein bisschen ad absurdum geführt wird.
Ja, und halt auch dieser Vampire-Kitsch wird nicht ganz, der ist zwar da, aber der wird eben auch so ein bisschen verarscht gleichzeitig, weil das, glaube ich, wenn das jetzt so so total stringent durchexerziert wäre, so, oh, und ich wurde zum Vampir und denn ich bin die Nachfahrin von Vlad des Pfähle, dann hätte es mich halt schon krass genervt und immerhin bricht es das so und verarscht es ja auch im gleichen Zuge. Ja. Weil ich finde ja diese Vampirwelt, das ist auch bei Twilight und so oder generell bei allen Vampirgeschichten, ist ja auch, das hat ja quasi logische Löcher.
Ja.
Und je mehr das versucht wird, so komplett auszuerzählen, desto mehr fallen diese Löcher auf und desto lächerlicher wirkt das auch alles. Und das ist dann hier ja dann ganz gut gelöst, dadurch, dass es vieles so offen lässt und auch das Ende dann so offen lässt, so did it happen, didn't it? So, also kommt's nicht so schlecht irgendwie rüber. Oder kommt's besser weg, andersrum gesagt. Weißt du, ich meine, weniger peinlich irgendwie.
Ja, und ich finde, es ist schon auch genau wie du sagst, also diese Dracula-Geschichten sind halt total ernst, da gibt's halt keinerlei Ironie, ja, so es ist halt auch immer so ein bisschen so, oder es gibt dann halt sowas wie diesen Film Tanz der Vampire, ja, der sich halt so komplett lustig macht darüber, so, und das Buch schafft es irgendwie, finde ich, weil... Es changiert halt eben. Es gibt schon, finde ich, auch diese krassen Szenen, wo man schon so schluckt und wo man erstmal so ist, so okay. Also ich fand eben diese Johnny-Szene gleich am Anfang, muss ich sagen, fand es mit einer der eindrücklichsten, ganz ehrlich gesagt. Und andererseits aber eben sich darüber lustig macht. Und dann aber nochmal an das anschließend, was du gesagt hast, was ich schon mich gefragt habe, ob das so gut funktioniert, was ja so eine Neuerung ist, glaube ich, also wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus in Vampirgeschichten, aber ich meine mich zu erinnern, dass die meisten Vampirromane personale Erzählsituationen haben. Also ja. dass es eben gerade nicht die Vampire sind, die erzählen. Und da habe ich mich schon gefragt, auch in Bezug auf das, was du gesagt hast, also einerseits diese logischen Fehler, aber eben auch wieder so diese Frage der, ja, ich glaube, viel davon, von diesem Gruselfaktor lebt natürlich auch, weil man immer diese Außenperspektive hat. Und natürlich ist es so, ich meine, einerseits finde ich es gut gemacht, dieses so leicht subtile, diese Verwandlung, ja, die sie durchlebt. Mhm. Und gleichzeitig, ich muss sagen, für mich ist das Buch so nach der Hälfte, oder ich habe es so ungefähr festgemacht, eben an dem, als sie immer konkreter zu diesem Vampir wurde, ist es für mich so ein bisschen abgesackt, muss ich sagen. Mich hat es dann so ein bisschen, muss ich sagen, in meiner Illusion, oder mich hat es so ein bisschen gestört. Ja, also eben auch so diese ganzen Szenen, wo sie da durch die Gegend fliegt und so, das fand ich, also eben, dann gab es zwar schon ein, zwei Mal diese komischen Brüche, aber das waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja schau, es hat schon seinen Grund, warum man eigentlich nicht aus der Ich-Perspektive diese Vampirgeschichte, weil es ist halt auch so ein bisschen so, oh mein Gott, ja, was ist
What
denn jetzt
happens
los?
In Transylvania stays in Transylvania und es gibt einen Grund dafür.
Ja, schon, würde ich schon sagen, ja. So, also das ist so das, wo ich mich gefragt habe, überzeugt mich das jetzt so wirklich? Ja, so.
Ja gut, aber ich fand halt dann dadurch cool, dass sie ja dann am Ende heißt das ja so, wie ich aufhörte, ein Vampir zu sein, weiß ich nicht. Und dann kommt eben raus, dass sie dann kein Vampir mehr ist und der letzte Satz des Buchs ist, in der Scheibe des offenen Fensters sah ich unser beider Widerschein, also kann sie quasi wieder ihr Spiegelbild sehen und ist halt endgültig keine Vampirin mehr. Dadurch, also erstens, eigentlich geht es doch auch nicht, oder? In der Vampirlogik ist man doch jetzt immer Vampir.
Ja, natürlich.
Deswegen,
ja,
also genau. Da würde ich jetzt fast sagen, okay, das gibt ja eigentlich dir recht, die du am Anfang gesagt hast, da geht's, also die Erzählerin irgendwie, die ist nicht zuverlässig, die lügt uns an oder da sind irgendwelche ulterior motives, die wir nicht so richtig verstehen. Und ich habe mich halt auch so ein bisschen gefragt, ich finde, man könnte auch den ganzen Roman als so, als quasi ein Propaganda-Pamphlet lesen von diesem Dorf und von diesem rumänischen, also was ja da gemacht wird, so, sie wollen sich ja quasi interessant machen für die Außenwelt und so, und das gelingt ja damit auch ganz gut.
Zumal sie ja, wie du es ja auch gesagt hast am Anfang, als diese ganzen Touristen da aufschlagen, geht sie ja da schon hin und fängt, also weil die Mamago, die will auf keinen Fall, dass die Leute in die Gruft reingehen, die haben auch da Wachposten angeheuert, extra hat sie angeheuert, die das bewachen, dass da niemand reingeht. Und eben die Ich-Erzählerin geht dann da schon hin, fängt dann eben an, diese Leute zu zeichnen, Dracula-Style, und diese Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja, so, also sie trägt ja irgendwie dann schon auch dazu bei, und gleichzeitig ist sie aber auch diejenige, das haben wir vielleicht auch nicht erzählt, es gibt dann ja so einen Brand, also sie setzt dann dieses Dorf in Brand und dann fliegt es auch so ein bisschen deshalb, glaube ich, dann auch so auf, dass der Bürgermeister und sein Sohn da so alle möglichen zwielichtigen Pläne hatten, dass die da so Geld eingesackt haben und dann jetzt vielleicht auch noch, weil es eben Brandstiftung ist, wird vermutet, die haben das Feuer gelegt, um so Versicherungen einzustreichen, und dann ist erstmal dieser Themenpark quasi gestorben. Ja. Also dann kann das sozusagen nicht passieren. Und da ist es auch wieder so, man weiß es nicht so ganz genau, ja. Hm. Was ist eigentlich ihre Motivation in dem Ganzen?
Ja, nix gewiss was, man nicht. Ich wollte noch fragen, so stylemäßig, weil ich hatte ja vorher angeteasert, dass dies quasi so immer gelobt wird, Sprachgewalt und so. Hm. Das ist jetzt eher so eine Geschmacksfrage. Wie hat es dir so gefallen?
Also da muss ich auch wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Mir hat es, sag ich mal, so gefühlt so das erste Drittel, die Hälfte sehr gut gefallen, und dann ist es für mich auch da so, hat es so ein bisschen nachgelassen. Ich fand, es gab so ganz, ich finde es, also, und das ist vielleicht etwas, worüber, ich weiß nicht, ob du da drüber reden magst, aber für mich hat der Style und natürlich auch viele Sachen darin, hat mich in so einem, sag ich mal, Bild, das ist so von vielleicht so osteuropäischem Erzählen oder so habe oder auch so Dings, hat es mich so ein bisschen abgeholt und ich fand das schön. Mhm. So eine gewisse Art von Humor, so eine gewisse Art von so ein bisschen crazy auch, ja, so, dass ich halt so sehr stark mit so osteuropäischem verbinde und ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich habe in einer Rezension gelesen, so von wegen, um Gottes Willen, es bestätigt halt jedes Klischee, das man jemals haben konnte über Rumänien. Fand ich irgendwie auch nicht und gleichzeitig habe ich mich dann schon gefragt, ja, so.
Aber was schon für mich gut rüberkam, war so der Humor und zwar so ein, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn auf Deutsch, so self-deprecating. Also ja, so, dass man sich selber so auf die Schippe, oder so selbst auf die Schippe nimmt. Und das fand ich, es war sehr, sehr lustig, aber also bei mir war es auch so, man ist, man fängt an zu lesen, dann war ich erstmal hooked durch diese Johnny-Geschichte und dann ist es für mich aber direkt abgefallen und dann hat mir eigentlich die erste Hälfte überhaupt nicht gefallen und dann wurde es für mich wieder besser. Also,
okay,
aber ich hatte trotzdem das Problem bei dem Buch, obwohl ich es eigentlich gut geschrieben fand und auch nicht schwierig geschrieben fand, dass es sich für mich anfühlt, als ob ich so ein bisschen die Bodenhaftung verliere. So, ich lese, aber ich bin nicht so ganz dabei. Ich kann nicht so ganz dabei bleiben, weil das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man ist ein bisschen zu verwirrt, um so richtig Satz für Satz nachzuvollziehen, was passiert irgendwie. Also weißt du, ich meine, ich hab gemerkt, ich bin ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig dabei. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das was mit Interesse zu tun hat, so, dass ich mich quasi nicht genug anstrengen möchte, um da so richtig dran zu bleiben oder ob es mir ein bisschen zu verwirrend war. Aber gar nicht so auf der Allgemeingeschichte, sondern so auf der Satzebene. Oder
ja,
ich weiß,
in den
Details. Und dann, es hat mich dann eben es hat vielleicht auch was mit einer emotionalen Bindung dann zu tun zu dem Text, dass ich da dann so ein bisschen raus war.
Ich würde dir total zustimmen. Ich glaube, das ist schon vielleicht, so dieses Resultat von dem, was wir eher am Anfang gesagt haben, so dieses, dass man so am Anfang so ein bisschen schwimmt und sich so schlecht, also man liest es irgendwie so ganz gerne oder dann werden diese ganzen Figuren eingeführt, aber irgendwann ist es auch so ein bisschen so und dann zu viel oder ich weiß nicht und dann kommt so auf einmal dieser Zug rein und dann geht's sehr schnell mit diesem Dracula-Ding los. Mhm. Also es ist irgendwie an manchen Stellen, es stimmt schon, es wirkt schon so disparat. Man hat jetzt nicht so vielleicht auch so einen Rhythmus, dafür, was wie erzählt wird, in welchen Spannen was erzählt wird, also welche Ereignisse werden groß und lang erzählt und welche nur ganz klein und so weiter, so,
Beziehungsweise
das finde ich schon.
Es kennt irgendwie so zwei Modi, es ist sehr detailliert und sehr kursorisch und irgendwie dieses dazwischen, was man braucht, um die Geschichte so mitzufühlen und soll ja eigentlich bei so Grusel-Stories schon sein, dass man auch so ein bisschen einfach so mitfiebert. Da auf die Ebene kommt man irgendwie nicht so richtig. Ja. Also so ging es mir.
Und ich würde auch zum Beispiel sagen, das kam mir jetzt im Anschluss an das, was du gesagt hast, es ist ja schon interessant, weil es erzeugt ja keine Spannung oder keinen Schauer in dem Sinne. Also das, was in dem Roman gruselig ist, ist, dass auf einmal plötzlich so ganz drastische Bilder auf einmal aufscheinen. Ja. Und man war so, okay, also eben der Johnny, aber auch wie diese Leiche da gefunden wird. Ja. So. Und es wenig eigentlich das gibt, was es ja schon, glaube ich, traditionell bei diesen Dracula-Geschichten, auf alle Fälle bei Bram Stokers Dracula, dieses so ganz langsam wird Spannung aufgebaut und man ist so, oh mein Gott, was passiert? So irgendwie.
Ja, nee, es gibt keine Spannung.
Aber das liegt vielleicht, also das jetzt konkret liegt vielleicht eben auch wieder daran, dass halt sie der Vampir ist, dass ja sie sozusagen nicht die Figur ist, die quasi in den Schlamassel reingerät, sondern dass sie selber ja der Schlamassel ist sozusagen, ja. Und es ist ja auch interessant, dass ja eigentlich der Tod dieses Trajan, der ja eigentlich das Whodunit dieser Geschichte ist, ja, also das ist ja, am Schluss gibt's ja so diesen Big Reveal, wo man sich so denkt, okay, krass, und es ist schon auch wichtig, es ist ja auch wieder so sehr eingebunden in so eine Gesellschaftskritik oder so eine Gesellschaftsdiagnose, und dass das aber, finde ich, also für mich, weiß nicht, wie es dir ging, aber beim Lesen, es ploppt dann zwar von Zeit zu Zeit auf, fragt die Ich-Erzählerin, ja, hat man eigentlich schon herausgefunden, wer denn umgebracht hat, aber es ist irgendwie so gar nicht wichtig, vielleicht, weil man eh schon denkt, ja, ist ja klar, der wurde vom Vampir umgebracht, aber so, auch da, weißt du, so baut sich überhaupt keine Spannung auf, dass man so denken würde, oh Gott, das wäre jetzt doch voll wichtig, ja, da, voll. So, nee.
Ja. Naja, naja, aber lass uns das Buch bewerten.
Ja, beziehungsweise bevor wir es bewerten, sagen wir noch, was wir das nächste Mal lesen, oder? Yes, und zwar das nächste Mal lesen wir ein Buch von Marie-Louise Fleißer, einer deutschen Autorin, das auch schon ein bisschen älter ist, nämlich so Weimarer Republik. 1931 erschien nämlich der einzige Roman von Marie-Louise Fleißer mit dem tollen Titel »Eine Zierde für den Verein«. Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen. Yay!
Yes. Ja, aber jetzt hier, Dana Grigorcia.
Die nicht schlafen.
Die nicht sterben.
Ja, I know. Ich sag immer, die nicht schlafen.
Was würd's denn geben oder soll ich anfangen?
Ich fang gerne an.
Ja.
Also ich würde so 3,5 tatsächlich geben. Also insgesamt fühlte ich mich wahnsinnig gut unterhalten. Ich habe es fast zweimal durchgelesen und auch beim zweiten Mal lesen hatte ich echt Spaß. Es gibt also die kleinen Sachen oder die Sachen, die mich so ein bisschen nicht wirklich gestört haben, aber wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht für mich nicht so gelungen, haben wir ja schon gesagt. Genau, und deswegen so, ich würde es auf alle Fälle auch weiterempfehlen, so eine solide 3,5. Yay!
Ja, ich auch.
Hey, was ist es, Martina? Das muss jetzt aber langsam wieder mal aufhören.
Ich fand irgendwie, genau, wie ich schon gesagt habe, mich hat es zum Teil total verloren und auch irgendwie genervt. Aber andererseits die Sachen, die dann cool waren, die waren für mich halt richtig cool. So, also wie, sozusagen diese 3,5 kommt nicht zustande, weil alles mittelmäßig war, sondern es ist eine sehr breite Streuung an sehr coolen Sachen und wirklich so Props für Originalität und irgendwie Witz und so. Und dann andere Sachen, die dann eben für mich so ein bisschen unterpunktet haben. Aber ich würde trotzdem eine gute Bewertung geben.
Wundervoll.
Wundervoll.
So schön.
Ja, dann danke fürs Zuhören.
Abonniert uns auf Spotify, iTunes, überall.
Ja, gebt uns mal eine Bewertung oder Sterne oder schreibt uns auch gern was, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Lob, alles her. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.